NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Januar 1960. Das Ersatzdienstgesetz wird verkündet.
In Mittenwald waren die ersten Wehrpflichtigen zur feierlichen Gelöbnisabnahme angetreten. Verteidigungsminister Strauß unterstrich die Verpflichtungen der bundesdeutschen Soldaten.
Der demokratische Staat muss diese Pflicht seinen Bürgern auferlegen. Ich gelobe!
Gerade erst waren die letzten Soldaten aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Deutschland lag noch weitgehend in Trümmern. Da marschieren 1956 die ersten Wehrpflichtigen schon wieder in die Kasernen ein. Davor hatte es 5 Jahre heftige Diskussionen um die Wiederbewaffnung gegeben. Ohne mich skandierten die Grundsatzpazifisten. Doch die Adenauer-Regierung strebte schon früh das Westbündnis an und machte Front gegen die Sowjetunion. Bereits 1950 forderte der Kanzler ein neues Heer.
Niemals kann ich anerkennen, dass es Gottes Wille sein soll, dass wir unser Vaterland und Westeuropa der Herrschaft des Bolschewismus tatenlos überlassen sollen.
Weltrevolution!
Die Bundeswehr wurde ja erst 1955 gegründet, zunächst als Freiwilligenarmee. Die allgemeine Wehrpflicht wurde dann 1956 beschlossen und zusammen mit einem verpflichtenden Ersatzdienst für Kriegsdienstverweigerer im Grundgesetz dann verankert.
Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden,
bestimmten die Mütter und Väter des Grundgesetzes in Artikel 4. Nie wieder sollten junge Männer gezwungen werden, Tod und Verderben über andere Menschen und Völker zu bringen.
Guten Tag, Frau Kruse. Wie geht's Ihnen heute so?
Auch danke, mir geht's gut.
Die junge Republik verpflichtete ihre Jugend zu dienen. Entweder mit der Waffe oder mit Kochlöffel, Schrubber und Windeleimer. Die Details wurden in einem eigenen Ersatzdienstgesetz geregelt, das heute vor 60 Jahren am 13. Januar 1960 verkündet wurde. Zuständig war zunächst das Bundesarbeitsministerium.
Nach dem Gesetz ist der zivile Ersatzdienst insbesondere in Krankenheil- und Pflegeanstalten zu leisten.
Es dauerte allerdings ein weiteres Jahr, bis überhaupt geeignete Stellen für die ersten 340 Kriegsdienstverweigerer gefunden waren. Viele der Mitte 20-Jährigen waren da schon einige Jahre anerkannt, hatten einen Beruf oder standen im Studium. Manche mussten irgendwo in Deutschland ihre Familien verlassen, um jetzt für ein Jahr ihren Ersatzdienst abzuleisten. Entsprechend schlecht war auch die Stimmung unter Teilen der 26 jungen Männer, die ihren Dienst in den von Bodelschwingschen Anstalten Bethel in Bielefeld antraten. Der damalige Ausbildungsleiter Helmut Rosemann erinnert sich.
Sie kam zum Teil mit einer recht problematischen Motivation auch zu uns.
Vorbehalte gab es aber auch unter den Mitarbeitern der psychiatrischen Einrichtung.
Die bestand nicht nur in der Gesellschaft, die bestand auch unter uns. Und zwar gab es ganz verschiedene Vorbehalte. Moralische Vorbehalte, so nach dem Stile, die wollen ja alle nicht arbeiten. Sonst hätten sie sich ja nicht vom Militärdienst gedrückt. Das war so die eine Meinung. Eine andere Meinung war natürlich politischer Art. Diese jungen Leute bringen uns hier in Bethel, in unserem Anstaltsmilieu, in Unordnung und hetzen die Kranken auf und ähnliches mehr.
Wir haben diesen Ersatzdienst mehr empfunden als Strafe, als eine Art Zwangsarbeit, die uns auferlegt wurde, weil wir nicht die Legitimation der Bundeswehr anerkannten.
Erzählt der gebürtige Gelsenkirchener und ehemalige Staatsminister im Auswärtigen Amt für die Grünen Ludger Vollmer. Er musste damals das Studium unterbrechen, um seinen Dienst in einem Krankenhaus zu leisten. Pflicht ist Pflicht. Die jungen Wehrdienstler lernten ihre Gewehre kennen, robbten im Schlamm und überbrückten Leerzeiten, während ihr ziviles Pendant in Bethel psychisch kranke und geistig behinderte Menschen betreute. Ein damaliger Hausvater schildert:
Und das fing morgens um 6:30 an, da wurden die Patienten geweckt. Sie mussten zum Teil beim Aufstehen, beim Anziehen, beim Waschen, beim Füttern, musste ihnen geholfen werden. Also ganz reiner Pflegedienst. Die haben also alles mitgemacht, wie jeder andere auch.
Es ist sicher so gewesen, dass ganz zu Beginn des Zivildienstes der Zivildienst
die lästigere Alternative war und auch sein sollte.
Räumte der letzte Bundesbeauftragte für den Zivildienst Jens Kreuter 2011 ein. Im Nachkriegsdeutschland der 50er und 60er Jahre wurde die Verweigerung des Wehrdienstes von der Mehrheit in Politik und Gesellschaft als Angriff auf den Staat gesehen. Den angeblichen Drückebergern sollte der Dienst so sauer wie möglich gemacht werden. In der DDR galt seit 1962 die Wehrpflicht ohne Recht auf Verweigerung. Allerdings folgte 1964 der Wehrdienst ohne Waffen. Verweigerer arbeiteten als sogenannte Bausoldaten in militärischen Anlagen und Kasernen und mussten zudem mit Nachteilen für ihre berufliche Zukunft rechnen.
Also passen Sie mal auf, ich werde jetzt Ihr Gewissen prüfen.
Die größte Hürde in Westdeutschland war die Gewissensprüfung. Ein Beauftragter der Bundeswehr und zwei gewählte Beisitzer sollten die Überzeugung der Verweigerer gründlich prüfen.
Ich bin reingegangen in dem subjektiven Gefühl, überzeugter Pazifist zu sein. Ich wusste aber auch ganz nüchtern, dass bestimmte Fallen aufgestellt würden, die man umgehen kann, indem man sich vorher eine Antwort zurechtlegt.
Nehmen wir mal an, Sie gehen spazieren mit Ihrer Freundin nachts im Park. Plötzlich kommt eine Horde Russenstock besucht. Halt! Sagen wir, ein Trupp Amerikaner, schwer betrunken und bewaffnet nachts im Park, machen sich an Ihre Freundin ran. Sie haben eine MP dabei. Na, was machen Sie?
Diese Gewissensprüfung, das war schon sehr besonders.
Findet auch Diakon Jens Meyer-Pristow. Er hat Anfang der 70er Jahre verweigert und dann in Bethel seinen Zivildienst gemacht.
Wir saßen dazu drei Menschen, die die Verhandlungen hatten, und vor mir war jemand, der kam raus und sagte, er wäre durchgefallen. Ich ging rein, ging raus und sagte, ich habe bestanden. Also das Verfahren war auch nicht so ganz klar.
Edge, das ist aber falsch, durften Sie nicht sagen. Richtig ist die Antwort nämlich die, ich werfe meine Waffe fort und dann bitte ich die Herren, mit der Vergewaltigung doch bitte aufzuhören.
Trotz dieser recht willkürlichen Gewissensinquisition wuchs die Zahl der Kriegsdienstverweigerer. 1972 waren es fast 34.000, von denen allerdings nur 14.000 anerkannt wurden. Doch die gesellschaftliche Akzeptanz der friedfertigen jungen Männer stieg und dem trug die sozialliberale Regierung Rechnung.
Die Reform des Ersatzdienstes, den wir in einen Zivildienst umwandeln wollen, sollte vom Bundestag möglichst rasch wieder behandelt werden.
1973 wurde der Ersatzdienst in Zivildienst umbenannt und ein eigenständiger Behördenapparat aufgebaut. Der einstige Drückeberger bekam Anerkennung als aktiver Zivilbürger, erklärt die Politikwissenschaftlerin Ines Jacqueline Werkner von der Universität Frankfurt.
In jener Zeit ist aber auch ein gewisser Einstellungswandel erkennbar. Gesellschaftlich steht hier für sicher die zunehmende Individualisierung, der sogenannte gesellschaftliche Wertewandel. Konkret, wenn hier die Studentenproteste und die 68er-Bewegung sicherlich eine Rolle gespielt haben. Und politisch mag hier vielleicht auch die zunehmende Kritik am Vietnamkrieg dazu beigetragen haben.
Viele Zivis trugen damals wie John Lennon lange Haare, Nickelbrille, wallende weiße Hemden und hatten keine Probleme mehr mit ihrem Weiberdienst.
Das habe ich als sehr lebendig in Erinnerung, also mit vielen Gesprächen und vielen anderen Zivildienstleistenden. Und damals ging man ja auch noch auf Demos so gegen Atomkraftwerke und was weiß ich, Pershing und so weiter. Ja, das war so ein lebendiger Austausch. Und das war für mich auch ein Stück prägend, das kann ich schon auch sagen.
Als Wahlgeschenk versprach die SPD 1976 auch die inquisitorische Gewissensprüfung abzuschaffen. Eine schriftliche Erklärung, spöttisch von der Opposition Postkartenregelung genannt, sollte genügen. Der damalige SPD-Verteidigungsminister Georg Leber.
Wir brauchen längst nicht jeden Wehrpflichtigen, um den vollen Bestand der Bundeswehr zu gewährleisten. Wieso müssen wir dann eigentlich jeden, auch den, der gar nicht gebraucht wird, einer Gewissensprüfung unterziehen, wenn er behauptet, er sei aus Gewissensgründen nicht in der Lage, Wehrdienst zu leisten?
Tatsächlich verdreifachte sich die Verweigererzahl schlagartig. Die CDU rief das Bundesverfassungsgericht an und stoppte so die Gesetzesnovelle. Erst 1983 wurde die Gewissensprüfung abgeschafft und durch ein schriftliches Begründungsverfahren ersetzt.
Vinzenz, die Stunde ist um. Ah, vergiss den Müll nicht.
Sind wir schon wieder fertig? Ja, dann sehen wir uns am Freitag.
Richtig, in alter Frische.
Und
Dienst ist Dienst und in welcher Pflicht der junge Mensch jeweils stand, wurde immer unwichtiger. Im Gegenteil, der Zivi entlastete den Sozialetat und war aus der Wohlfahrtspflege nicht mehr wegzudenken. Da wackelte plötzlich der Einsatz für die Gemeinschaft durch sein soldatisches Pendant. Mit dem Ende des Kalten Krieges 1989-90 brauchte die Bundeswehr Profis und keine jungen Freiwilligen mehr, erklärt die Politikwissenschaftlerin Ines Jacqueline Werkner.
Fortan ging es weniger um Landes- und Bündnisverteidigung, sehr viel mehr trat die Teilnahme an internationalen Einsätzen in den Vordergrund. Und damit benötigte man auch eben keine Massenheere mehr. Es kam zu massiven Streitkräftereduzierungen. Das hatte dann wiederum drastische Auswirkungen auf die Wehrgerechtigkeit.
Immer mehr Wehrpflichtige brauchten keinen Dienst anzutreten und ihre Dienstzeit schnurrte zuletzt auf 6 Monate zusammen. Plötzlich argumentierte man umgekehrt.
Die Wehrpflicht nicht aufzugeben, um den Zivildienst beizubehalten.
2011 kam das Aus für den Wehrdienst. Das war auch das Ende des Zivis, der vor allem in der Pflege mehr denn je gebraucht wurde.
Wir hatten ja zum Teil über 400 Plätze im Bereich der Zivildienstleistenden,
sagt Jens Meyer-Pristoff, der seiner alten Zivildienststelle in Bethel treu geblieben ist und seit 2002 die Betreuung der Freiwilligen leitet. Das Ende der Zivildienstleistenden war da schon in Sicht. Und die diakonische Einrichtung in Bielefeld reagierte mit einem eigenen Freiwilligendienst, dem Betheljahr. Inzwischen sammeln sich darunter vor allem junge Männer und Frauen im Bundesfreiwilligendienst, der als Ersatz für die Zivis geschaffen wurde, und dem Freiwilligen Sozialen Jahr, das Schulabgängerinnen seit 1954 machen können.
Ich bin jetzt direkt aus dem Abitur quasi in den Arbeitsalltag gekommen und musste mich natürlich auch erstmal orientieren,
sagt die 18-jährige Johanna Klemme. Sie arbeitet seit ein paar Monaten in einer psychiatrischen Wohngemeinschaft.
Ich merke jetzt schon, dass es mir unheimlich an Selbstbewusstsein bringt und bringen wird auch noch. Außerdem habe ich auch einen gewissen Weitblick, würde ich sagen, bekommen, weil ich das erste Mal mit Menschen zu tun habe, die man im Alltag nicht wirklich kennenlernt und die aber eben auch einen ganz wichtigen Teil unserer Gesellschaft darstellen. Und deswegen sehe ich das echt als bereichernd an.
Wenn ich jetzt dann in der Übergabe sitze und sage, ja, der hat mir jetzt dies und jenes erzählt, weil ich mit dem echt mal so ein tolles Gespräch gefühlt habe, vielleicht gerade beim Kickerspielen oder beim Uno-Spielen oder so, dann profitieren halt alle Seiten davon.
Auch Joel Haug hat nach dem Abitur ein Beteljahr gemacht, um sich zu orientieren, was er beruflich machen möchte. Gerade hat er seinen Dienst in der akuten Psychiatriestation verlängert und sich für eine Pflegeausbildung in Bethel beworben.
Also ich würde schon auf jeden Fall sagen, dass ich daran menschlich gewachsen bin, auf jeden Fall. Ob ich jetzt da noch weitermache in die Richtung oder nicht, ich habe so oder so davon profitiert.
Die alte Pflicht ist heute Kür. Auch nach fast 10 Jahren sind die Lücken nicht geschlossen. Dem Berufsheer fehlt der Nachwuchs und dem Pflegesektor die billige Unterstützung. So denken einige laut über ein allgemeines soziales Pflichtjahr nach. Es könnte nebenbei auch Toleranz, Respekt und Verantwortungsbewusstsein junger Menschen stärken. In der Bevölkerung gibt es dafür kaum Zustimmung, sagen Umfragen. Und verfassungsrechtlich sind die Hürden groß. Die individuellen Freiheitsrechte haben darin starken Schutz. Auch die beiden Freiwilligen im Beteljahr stört die Pflicht. Aber die Kür finden sie unverzichtbar.
Heute fällt mir auf, dass jeder immer mehr auf sich selbst schaut und wie kann ich selbst immer weiter vorkommen. Aber ich denke, es ist sehr sinnvoll, sich in einem Dienst einzusetzen, wo man davon ein bisschen wegschaut und dem quasi wirklich um das Wohl des Gegenüber sorgt. Man fühlt sich sinnvoll und man trägt echt einen gesellschaftlichen Nährwert quasi bei.
Im Zeitzeichen erinnerten Anja und Doris Arp an das Ersatzdienstgesetz, das am 13. Januar 1960 verkündet wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.